Du kennst doch sicher dieses kleine, fies leuchtende Warnsymbol auf dem Armaturenbrett deines Autos, die Motorkontrollleuchte.
Oh ja, der absolute Albtraum.
Richtig. Sie leuchtet auf, völlig unmissverständlich. Und was machen viele von uns?
Wir ignorieren es.
Ganz genau. Wir kleben gedanklich oder manche sogar buchstäblich mit einem Stück Klebeband einfach drüber. Wir sagen uns dann so Dinge wie, ach, das Auto fährt doch noch.
Mhm.
Und außerdem war mir der Mechaniker beim letzten Mal eh unsympathisch, das ignoriere ich jetzt einfach.
Ja, das ist ein klassischer Reflex.
Das ist fast schon komisch, ne? Aber es beschreibt halt ein tief verwurzeltes menschliches Problem. Nämlich, wie wir mit Informationen umgehen, die uns einfach nicht in den Kram passen.
Absolut.
Wenn du dich also in dieser lauten, informationsüberfluteten Welt manchmal dabei ertappst, dass du unbequeme Wahrheiten einfach beiseite schiebst, nur weil dir die Art und Weise der Präsentation nicht passt, dann bist du damit nicht allein.
Nee, definitiv nicht.
Genau dieses Phänomen der Wahrnehmungsverweigerung nehmen wir uns heute in unserem Deep Dive vor. Okay, lass uns das aufschlüsseln. Was genau schauen wir uns heute an?
Also wir stützen uns heute auf einen sehr spannenden Stapel an Quellen. Wir haben da zum einen theologische und historische Analysen zu einem antiken Text.
Mhm. Welcher genau?
Dem Matthäusevangelium. Genauer gesagt Kapitel 11.
Okay.
Und zum anderen, und das ist das eigentlich Faszinierende, verknüpfen unsere Quellen diese antike Erzählung mit hochmodernen philosophischen Abhandlungen.
Ah, okay.
Prima geht es da um die Arbeiten von Jürgen Habermas. Es geht hier also nicht einfach nur um klassische Theologie, sondern um Wahrnehmung.
Also wie wir die Welt sehen.
Richtig. Wie kann man einen jahrtausendealten Text über Wunder, Zweifel und göttliches Gericht in das übersetzen, was Habermas die öffentliche Vernunft nennt? Warum verschließen ganze Gesellschaften die Augen vor der Wahrheit, selbst wenn sie direkt vor ihnen liegt?
Unsere Mission heute ist also quasi ein Brückenschlag. Wir schauen, wie dieser Text die menschliche Resistenz gegenüber Fakten seziert und übertragen das auf unser Heute.
Exakt.
Und dieser Text, der beginnt ja mit einer ziemlich dramatischen Szene. Wir haben da nicht gleich die breite Masse, sondern ein einzelnes, hoch engagiertes Individuum in einer massiven Sinnkrise. Johannes den Täufer.
Ja, eine sehr starke Szene.
Unsere Quellen zeichnen da ein sehr klares Bild. Johannes sitzt im Gefängnis. Die Lage ist extrem düster. Und er lässt Jesus durch seine Jünger eine Frage übermitteln, die ja vor Zweifeln nur so trieft.
Mhm. Er fragt:
Bist du der, der kommen soll?
Genau.
Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesu Antwort darauf ist super interessant. Er antwortet nämlich nicht mit einem Titel.
Nee, gar nicht.
Er zeigt keinen metaphorischen Ausweis, auf dem Messias steht. Er verweist schlicht auf Taten.
Ja, er sagt: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein,
Taube hören, Tote wachen auf und den Armen wird gute Nachricht verkündet.
Das ist ja wie in so einem modernen Vorstellungsgespräch oder einer politischen Debatte, oder?
Wie meinst du das?
Naja, alle wollen ein klares Label hören, einen Titel. Aber Jesus legt einfach nur sein Portfolio auf den Tisch und sagt: Hey, schau dir die Ergebnisse an. Das ist ein sehr guter Vergleich, ja.
Aber wenn man mal ehrlich ist, Johannes war doch derjenige, der Jesus vorher groß angekündigt hat. Dass er da jetzt im Gefängnis kalte Füße bekommt, das wirkt doch wie ein massiver Vertrauensbruch. Verurteilt der Text ihn dafür diese Schwäche?
Was hier faszinierend ist, der Text wertet diesen Zweifel eben nicht als simplen Unglauben ab.
Ah, okay.
Auch nicht als moralisches Versagen. Die Analysen in unseren Quellen zeigen, dass es sich hier um eine völlig legitime Krise handelt. Die Krise einer ernsthaften prophetischen Erwartung.
Okay, das musst du mir erklären.
Also, man muss sich das historische Profil von Johannes ansehen. Er trat als apokalyptischer Mahner auf.
Also der Typ mit der Axt an der Wurzel?
Genau der. Seine Botschaft war die der nahenden Katastrophe. Er erwartete ein göttliches Gericht. Ein Aufräumen mit Feuer und Zorn. So, und jetzt sitzt er im Gefängnis, er wartet auf diesen welterschütternden Richter. Und was hört er stattdessen?
Er hört von jemandem, der durchs Land zieht, Menschen heilt und mit Ausgestoßenen ist.
Richtig.
Das passt ja null zu dem Weltuntergangsszenario, das er da gepredigt hat.
Exakt. Und diese Diskrepanz ist der Kern des Problems. Hier prallen einfach zwei völlig unterschiedliche Gottesbilder und Erwartungshaltungen aufeinander.
Ah, krass.
Johannes ist ja nicht blind. Er ist schlichtweg verwirrt, weil die Realität, die Jesus da schafft, sein vorgefertigtes Raster komplett sprengt.
Das heißt, Jesus fordert da einen Paradigmenwechsel von ihm.
Ja, absolut. Er sagt im Grunde: Meine Identität zeigt sich nicht in Zerstörung, sondern durch lebensdienliches Handeln. dort, wo beschädigtes Leben aufgerichtet wird, da manifestiert sich die Wahrheit.
Das bedeutet für Johannes, er muss seine gesamten Kriterien überarbeiten, ne?
Genau, um die Realität überhaupt anerkennen zu können.
Das finde ich extrem spannend, weil das ist ja eine intellektuell ehrliche Krise. Er ringt wirklich mit diesen Fakten. Aber wenn schon ein Profi wie Johannes so hart an seinen eigenen Erwartungen scheitert, wie sieht das dann erst bei der breiten Masse aus?
Das ist der nächste logische Schritt in der Textanalyse, ja.
Der Text bleibt ja nicht im Gefängnis. Er wechselt die Perspektive auf die Gesellschaft. Und die Reaktion der Gesellschaft ist nicht mehr ehrlich, sondern eher zynisch.
Mhm.
Jesus nutzt da ein ziemlich pointiertes Bild. Er vergleicht die Generation mit Kindern auf dem Marktplatz, die rufen: Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint.
Ja, das Bild der Kinder.
Und die Erklärung folgt ja direkt. Johannes kam extrem asketisch daher, hat gefastet, lebte in der Wüste. Und was sagt die Gesellschaft?
Sie pathologisieren ihn. Sie sagen, der hat einen Dämon, der ist schlichtweg verrückt.
Genau. Und dann kommt Jesus, macht das genaue Gegenteil. Er isst, trinkt, sitzt mit Zöllnern am Tisch. Und die Reaktion?
Seht her, ein Fresser und Weinsäufer.
Ja, die Vorwürfe drehen sich einfach um.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Das ist doch wie bei einer modernen Debatte. Stell dir vor, du lehnst einen fundierten Klimareport ab, weil der Wissenschaftler dorthin geflogen ist.
Mhm, der Vorwurf der Inkonsequenz?
Richtig. Und den nächsten Report mit denselben Daten, den lehnst du ab, weil die Autorin eine radikale Veganerin ist. Da sagt man dann, die ist zu extrem. Da geht es doch überhaupt nicht mehr um den Inhalt, oder ist das pure Ausweichtaktik? Bezeichnet.
Selektive Unansprechbarkeit. Okay.
Ja. Die Menschen suchen keine Wahrheit. Sie suchen nur die Bestätigung ihrer eigenen, bereits feststehenden Lebensentwürfe.
Mhm.
Wenn der Bote nicht den eigenen Stilvorstellungen entspricht, wird die Botschaft delegitimiert, um sich eben nicht ändern zu müssen.
Man schießt also quasi auf den Boten, um das Paket nicht öffnen zu müssen.
Das ist ein fantastisches Bild, ja. Die Architektur solcher Ausreden ist erstaunlich robust. Die Askese wird pathologisiert, die Nähe zu Randgruppen wird diskreditiert. Hauptsache, man entzieht sich dem normativen Anspruch.
Man baut sich eine Ausrede, die logisch klingen mag, aber eigentlich nur den Status quo verteidigt. Wahnsinn.
Ja, das ist psychologisch sehr präzise beobachtet in dem Text.
Okay, das ist schon ein harter Befund über uns Menschen. Aber die Quellen gehen ja noch weiter. Wir hatten den ehrlichen Zweifler, die ignorante Masse auf dem Marktplatz. Und jetzt kommt das Gewicht der Privilegien.
Richtig, jetzt geht es ans Eingemachte.
Der Text fokussiert sich jetzt auf die Insider, die Orte und Menschen, die am allerbesten informiert waren. Jesus spricht sogenannte Wehrufe aus.
Über Chorazin, Bethsaida und Kapharnaum.
Genau, und Kapharnaum war ja quasi sein Hauptquartier. Das sind die Städte, wo er laut Text die meisten Wunder gewirkt hat. Die saßen in der ersten Reihe.
Sie hatten die Beweise direkt vor der Haustür, ja.
Und sie sind trotzdem nicht umgekehrt. Und dann kommt eine Stelle, da bin ich beim Lesen echt drüber gestolpert. Jesus sagt, dass das Gericht für Sodom, Tyrus und Sidon erträglicher sein wird als für diese galiläischen Städte.
Mhm. Ein massiver Vergleich?
Anhette.
Das ist ein enormer Schockmoment im Text, ja?
Das wirkt wie ein riesiger Widerspruch. Vorhin hatten wir den barmherzigen Jesus, der heilt, und jetzt droht der gläubigen Städten so ein furchtbares Gericht an. Wie passt das zusammen?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, löst sich dieser scheinbare Widerspruch auf. Heil und Gericht stehen hier nicht als Gegensätze im Raum.
Nicht.
Nein, weil Gott hier so radikal heilend und lebensdienlich handelt, also weil das Gute so greifbar vor ihnen liegt, wird genau diese Verweigerung der Umkehr zur manifesten Schuld.
Ah, es ist also keine willkürliche Strafe, sondern einfach die Konsequenz daraus, dass man offensichtliches Wissen ignoriert hat.
Exakt, das ist eine massive Institutionskritik. Und um das historisch einzuordnen, die Quellen arbeiten hier eine ganz klare Regel heraus.
Welche?
Wer nah an der Quelle der Einsicht sitzt, wer also religiöses oder kulturelles Kapital hat, der trägt eine stark erhöhte Verantwortung.
Das heißt, religiöse Selbstgenügsamkeit wird da radikal entlarvt.
Richtig. Menschen, die denken, ach, wir gehören eh zu den Guten, wir haben die Tradition auf unserer Seite, der Text sagt, nein, Privileg verpflichtet.
Wissen und Privilegien sind keine Ausrede, sondern eine Verpflichtung. Krass.
Das metaphorische Gericht trifft hier nicht die Unwissenden an den Rändern, sondern die bestens Informierten im Zentrum.
Okay, wow. Wir haben jetzt wirklich diese gewaltigen antiken Bilder durchdrungen. Propheten, Marktplätze, Gericht über Insider. Aber jetzt kommt ja der eigentliche Transferakt, den unsere Quellen machen.
Der Sprung in die Moderne.
Genau. Wie machen wir diese theologische Tiefensprache für uns heute im säkularen Raum nutzbar? Ohne, dass es nach einer Predigt klingt. Und da kommt jetzt dieser Jürgen Habermas ins Spiel.
Richtig, Habermas hat sich intensiv damit beschäftigt, wie moderne, weltanschaulich neutrale Gesellschaften überhaupt normative Grundlagen finden können.
Also Regeln, auf die sich alle einigen können.
Genau. Sein Konzept der öffentlichen Vernunft zielt darauf ab, Argumente in einen Diskurs zu bringen, den alle verstehen, egal ob sie religiös sind oder nicht.
Und wie übersetzt man jetzt unseren antiken Bibeltext in diese Habermas-Sprache?
Die ethische Pointe lautet übersetzt, Wahrheitsfähigkeit zeigt sich daran, dass man sich von evident lebensdienlichen Wirkungen korrigieren lässt.
Okay, das musst du noch mal etwas greifbarer machen.
Gerne. Dort, wo Leid nachweislich gemindert wird und wo Marginalisierten ihre Würde zurückgegeben wird, denk an die Blinden und Lahmen, da entsteht ein normativer Anspruch an uns alle.
Das heißt, wenn etwas nachweislich Menschen hilft und Leid mindert, dann müssen wir als Gesellschaft das anerkennen und unser Handeln danach richten.
Ganz genau. Und hier knüpft der antike Text an moderne Diskurse über Menschenrechte und Solidarität an. Die Quellen betonen auch, dass das keine exklusiv christlichen Ideen sind.
Sondern?
Es gibt da starke Berührungspunkte zum Stoizismus, wo es um die Überwindung von Vorurteilen geht. Oder zum Buddhismus, der die Leidminderung ins Zentrum stellt.
Ah, spannend.
Und auch zum Islam, der gelebte Gerechtigkeit und prophetische Mahnung sehr stark macht. Es ist also universal übersetzbar.
Okay, aber da drängt sich mir jetzt eine ganz provokante Frage auf. Also, was bedeutet das alles für die Religion an sich?
Wie meinst du das genau?
Naja, wenn wir das alles so wunderbar und reibungslos in säkulare Ethik, in UN-Menschenrechte und buddhistische Prinzipien übersetzen können, warum brauchen wir dann den ganzen religiösen Überbau überhaupt noch?
Ah.
Können wir nicht den Begriff Himmelreich einfach aus dem Wörterbuch streichen, gerechte Gesellschaft rüberschreiben und fertig? Wozu die Bibel noch behalten?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Und das ist auch der kritischste Punkt in der Theorie der Übersetzung.
Okay, hau aus.
Unsere Quellen verweisen da streng auf die Grenzen. Man kann das eben nicht restlos säkularisieren.
Echt nicht? Warum?
Wenn du Begriffe wie Reich Gottes oder die eschatologische Auferweckung streichst, verlierst du etwas, das Habermas einen Bedeutungsüberschuss nennt.
Bedeutungsüberschuss? Puh, okay. Haben wir da ein Bild für?
Stell dir vor, du baust ein Haus.
Okay, ich bin dabei.
Die säkulare Ethik, die Menschenrechte, das sind die Wände, das Dach, die Fenster. Sehr wichtig, sehr sichtbar. Jeder kann darin wohnen.
Mhm.
Aber die religiöse Eigenlogik, die theologische Dimension, das ist das Fundament tief in der Erde. Der biblische Text sagt nicht einfach als nette Empfehlung, es ist moralisch klug, Armen zu helfen.
Sondern?
Er stellt eine unbedingte Forderung auf. Er sagt, genau in dieser Hilfe wird die letztgültige Realität greifbar. Streichst du diese Dimension, wird der Text zu einem bloßen politischen Programm.
Und über Programme kann man verhandeln.
Exakt. Dann verliert der Text seine normative Energie. Habermas fordert laut Quelle eine doppelte Treue.
Doppelte Treue?
Ja. Einerseits Treue zur allgemein zugänglichen Vernunft, damit alle mitreden können. Aber andererseits eben auch Treue zur religiösen Eigenlogik der Quelle. Sonst verkommt Ethik irgendwann zur reinen Geschmacksfrage.
Das leuchtet absolut ein. Wir können also nicht einfach die Wände streichen und so tun, als bräuchten wir das Fundament nicht, sonst stürzt das ethische Gebäude irgendwann ein.
Genau so ist es.
Wahnsinn. Also wir haben heute echt eine ziemliche Reise hinter uns. Lass uns das kurz für dich zusammenfassen.
Gerne.
Wir haben gesehen, wie schwer es uns fällt, echten Fakten ins Auge zu sehen, wenn sie unsere vorgefertigten Muster sprengen. Sei es bei einem zweifelnden Individuum wie Johannes dem Täufer, oder eben bei einer ignoranten Gesellschaft auf dem Marktplatz, die lieber den Boten diskreditiert, als sich mit der unbequemen Wahrheit zu beschäftigen.
Und wir haben gesehen, dass Privilegien und Wissen uns nicht von der Verantwortung befreien. Im Gegenteil.
Genau. Das Gericht über die Insider. Privileg verpflichtet. Und zum Schluss die Übersetzung in die Moderne. Wahrheitsfähigkeit bedeutet, sich von lebensdienlichen Fakten korrigieren zu lassen. Aber eben ohne das tiefe Fundament dieser Wahrheiten einfach wegzustreichen.
Ein sehr gutes Fazit.
Und damit möchte ich dich heute mit einem finalen provokativen Gedanken entlassen. In dem Text, den wir heute zerlegt haben, gibt es diesen einen Satz von Jesus an Johannes. Er sagt, selig ist, wer sich an mir nicht stößt.
Ein Stolperstein.
Ein Anstoß, genau. Und meine Frage an dich heute Abend ist, was ist die unbequemste Wahrheit in deinem Leben, die du momentan aktiv abwehrst? Und zwar nur, weil der Bote oder die Verpackung dich irritiert.
Mhm.
Was wäre, wenn genau dieser Stein, über den du dich ständig ärgerst, das Fundament ist, das dir eigentlich fehlt, um deine eigene Wahrnehmung endlich zu heilen? Denke mal darüber nach. Bis zum nächsten Mal.